Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist auf diese Erde. Wir danken dir, dass du so uns so ein großes Beispiel gegeben hast. Und dann bist du gestorben und auferstanden. Und du lebst. Du lebst ewig. Jetzt heißen wir dich hier willkommen in unserem Gottesdienst heute und bitten dich, dass du unsere Herzen berührst mit deinem Wort, mit der Gemeinschaft untereinander, mit all dem Guten, das du uns schenkst. Dich allein ehren wir und dir danken wir. Amen. Ja, ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite aus. Der Christian hat ja ganz eindrucksvoll schon gesagt, warum wir Ostern feiern. Das Emnet-Institut hat mal die deutsche Bevölkerung gefragt, warum wir denn Ostern feiern. Das ist eine ganz interessante Frage, ne? Man muss ja auch wissen, was man feiert. Ja? Und spannend waren die Antworten, die da gegeben worden sind. Also 15% der Befragten im Alter von 20 bis 29 Jahren, die haben angegeben, wir feiern an Ostern die Geburt von Jesus. Ist auch eine Idee. 3% dieser Altersgruppe sagten sogar, dass wir die Hochzeit von Jesus feiern an Ostern. Und manche Menschen, die sagten zwar richtigerweise, ja, an Ostern, da feiern wir die Auferstehung, weil wir ja an Weihnachten sein Tod gedacht haben. Ja. Und schließlich weiß jeder 10. Bürger unseres Landes gar nicht mehr, warum wir Ostern feiern. Wenn es nun um die Bräuche rund um Ostern geht, dann ist den Menschen das Ostermenü ganz wichtig. Also was zu essen. Ja, das ist ganz wichtig, ganz klar. Und am beliebtesten, was denkt ihr, was ist am beliebtesten? So von den Osterbräuchen. Richtig. Das ist für die meisten der Leute ein absolutes Muss an Ostern. Man muss nach Eiern suchen. Also, damit ist völlig klar, was an Ostern wirklich wichtig ist. Es sind das Essen und der Spaß. Und das sind ja ganz wichtige Dinge im menschlichen Leben, ja? Also, ich denke, Freude und Spaß, das ist so das Salz in der Lebenssuppe des Menschen. Und natürlich auch das Essen, solange es nicht versalzen ist. Es ist schön, gemeinsam zu essen. Deshalb sitzen wir hier so an schön geschmückten Tischen am Ostern und werden nachher auch gemeinsam miteinander frühstücken. Und für manche ist es einfach auch total schön, wenn sie so ihr Osternestchen suchen dürfen. Also, ich bin ganz ehrlich, für mich war das immer ein Kraus. Ich habe gesucht und gesucht, ich habe alle Ostereier gefunden und alle Nester, aber bloß nicht meins. Das war echt immer blöd und das habe ich total gehasst und habe dann gedacht, Mensch, es ist doch schön, wenn man irgendwann mal erwachsen wird, ja, und dann die Bräuche nicht mehr selber durchziehen muss, sondern dann kann man den anderen so richtig die Eier mal verstecken, ja, und ihnen da was zeigen, ja. Aber für manche ist es toll, wirklich Osternester zu suchen, auch als Erwachsene, wenn es dann so auftaucht aus dem Nichts, an einer Stelle, wo man vielleicht gar nicht damit gerechnet hat. Das ist ja auch ein Thema von Ostern, ne? Niemand hat ja mit der Auferstehung Jesu gerechnet damals. Waren ja auch schon 3 Tage vergangen. Niemand hat wirklich damit gerechnet. Ja, okay, die Juden, die haben das Grab von Jesus bewachen lassen, aber die hatten einfach Angst, dass die Jünger bei Nacht kommen und den Leichnam von Jesus klauen. Deshalb. Aber mit der Auferstehung Jesu hat niemand wirklich gerechnet. Und plötzlich war sie da. Plötzlich ist sie geschehen. Plötzlich war Jesus Christus wieder unter den lebenden Menschen. Und wir wissen ja noch viel mehr. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist, um von diesem Tag an nie wieder zu sterben. Jesus lebt ewig. Doch, das ist leider in Vergessenheit geraten. Also ich meine, ich konnte mir schon das ein oder andere Schmunzeln nicht verkneifen, als ich so die Antworten gelesen habe. Ja, vor allem das mit der Hochzeit von Jesus an Ostern, das ist ja schon ganz spannend. Oder mit der Kreuzigung an Weihnachten. Also die Antworten sind schon irgendwie witzig, aber nicht der Grund dafür, warum die Menschen nichts mehr von Jesus wissen. Für mich bedeuten solche Antworten, dass der christliche Glaube, dass das Leben mit Jesus so aus dem Herzen und vielleicht auch aus Großteilen unseres Landes einfach verschwunden ist. Und nicht mal, weil Jesus selbst fortgehen wollte. sondern weil er aus dem öffentlichen Leben ganz langsam, aber sicher so in diesem Vielfalt religiöser Angebote einfach untergegangen ist. Und dann gibt es ja noch dieses ungeschriebene Gesetz in unserer deutschen Gesellschaft, dass man öffentlich ja nicht über seinen Glauben spricht. Macht man nicht. Es ist fast so, dachte ich mir, wie damals bei diesem Werbespot, den die Sparkasse, also ich kriege kein Geld von der Sparkasse, ja, aber trotzdem, das war ein Spot von denen und das hat mir so gefallen. Da war einer von den beiden Gesprächspartnern und der hatte viele Bilder in der Hand. Und dann hat er sich so auf den Tisch geknallt, ja, mein Haus, ja, mein Boot, mein Auto, mein Sparkassenberater. Und das könnte man ja jetzt so ausführen, ja, in Bezug auf das, was man so als ungeschriebene Gesetze hat, mein Glaube, mein Leben, mein, ja okay, habt ihr einen Glaubensberater, der euch so begleitet auf dem Weg eures Glaubens? Okay, also insgesamt eine gesellschaftliche Entwicklung, die, finde ich, katastrophale Folgen hat für die geistliche und auch die natürliche Gesundheit der Menschen. Aber es gibt Hoffnung. Gerade im Umfeld von Ostern gibt es Hoffnung. Und dazu schauen wir jetzt mal auf Jesus. Wir beobachten Jesus selber, wie er mit dem Glauben und wie er mit seinen Beziehungen zu seinen Jüngern umgegangen ist. Und dazu müssen wir so ein bisschen im 21. Kapitel des Johannesevangeliums ein bisschen rumschmökern. Und dort wird deutlich, was Jesus über seine Jünger gedacht hat. Wie er so seine Beziehung zu seinen Jüngern, oder man nennt sie ja auch Schüler, gelebt hat. Also ich finde es schon faszinierend. Wir versuchen uns mal ein bisschen in die Szenerie reinzudenken. Vielleicht hilft euch dieses Bild da ein bisschen. Wir befinden uns an diesem See mit Namen Genezareth. Ganz still bewegen sich die Wellen des Sees auf und ab. Es ist Morgen, Dämmerung, bei uns kommt da schon fast so ein bisschen Sommerurlaubsfeeling auf. Aber für die damals war das nicht so, weil hier geht's um das knallharte Geschäft der galiläischen Fischer. Sie waren die ganze Nacht auf dem See unterwegs gewesen. Sie hatten versucht, irgendwie einen Fisch ins Boot zu kriegen, aber es war alles vergeblich. Sie hatten einfach nichts gefangen. Ich denke, das ist in unserer heutigen Zeit auch ein ganz frustrierendes Erlebnis, wenn du an etwas arbeitest, vielleicht ganz viele Stunden und vielleicht auch Geld investierst hast und es will sich irgendwie kein Ergebnis einstellen. Die vielen Stunden scheinen irgendwie total vergeblich gewesen zu sein. Bei unseren Fischern kommt dann die Morgendämmerung des neuen Tages. Sie bewegen sich mit dem Fischerboot und ich vermute auch mit hängenden Köpfen auf das Ufer zu. Und da steht plötzlich ein Mann am Ufer. Und er sagt zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Wow. Also die Jünger wissen in diesem Augenblick noch nicht, wer dieser Mann ist. Und trotzdem haben sie nach dieser hoffnungslosen Nacht nochmal das Netz ausgeworfen. Das ist ja auch spannend. Und plötzlich können sie sich vor Fischen kaum mehr retten. Und jetzt merken sie, wer ihnen diesen Auftrag wohl gegeben haben könnte. Jesus war ihnen am Ufer begegnet und sie hatten es nicht gemerkt. Ja gut, sie hatten auch gar nicht damit gerechnet. Nach dem Tod von Jesus wollen sie einfach in ihren Alltag zurück. Petrus war der Erste, der zu den anderen gesagt hat: Ach Leute, ich will fischen gehen. Kann man so nachlesen. Und die anderen, die trotteten ihm dann ahnungslos hinterher in eine hoffnungslose und letzten Endes auch erfolglose Nacht. Nun ist für mich interessant, wie Jesus damit umgeht, dass sie es ja eigentlich hätten besser wissen müssen. Es gab keine Schelte dafür, ganz im Gegenteil. Als sie ans Ufer kamen, da fanden sie dort eine Feuerstelle, auf der ein paar Fische gebraten wurden. Osterfrühstück am See. Echt romantisch, ne? Richtig schön. Jesus teilt aus und sie essen miteinander. Ist für mich ein ganz schönes Bild für die Gemeinschaft unter Menschen. Und das alles in der Öffentlichkeit. Jetzt rannte keiner der Jünger mehr weg, weil er mit Jesus zusammen gesehen worden ist, wie an dem Abend vor der Kreuzigung, als sie da ankamen, die vielen Soldaten, Judas voran, der Verräter. Sie wollten Jesus gefangen nehmen. An diesem Morgen wollte sich keiner der Gemeinschaft von Jesus mehr entziehen. Vielleicht hatten sie in der Zwischenzeit auch was ganz Wichtiges verstanden. Auf jeden Fall schien es ihnen nun egal zu sein, ob sie mit Jesus gesehen werden oder nicht. Nun war die Frömmigkeit in der Öffentlichkeit und da gehört sie hin. Denken wir nun mal an den sogenannten Missionsbefehl, den Jesus an seine damaligen Jünger gerichtet hat, aber eben auch an alle Generationen danach bis zu uns heute. Und er schickt uns ja nicht an geheime Orte, an die, von denen sonst niemand etwas wissen darf. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Deswegen habe ich vorhin von so einem Glaubensbegleiter gesprochen. Ja? Der ist, der lehrt und der andere hört und so geht man zusammen einen Weg mit, nennt man Jüngerschaft. Hat damals Jesus so schon gesagt. Er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also das ist kein Versteckspiel mit dem eigenen Glauben. Ganz im Gegenteil. Jesus selbst hat zu seinen Lebzeiten auf der Erde mal gesagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und das hat er jetzt nicht gesagt, um uns die Chance zu geben, einmal in unserem Leben groß rauszukommen. Der Satz endet ja, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Glaube gehört nicht uns. Unsere Frömmigkeit gehört nicht in die stille Kammer unserer Wohnungen. Unsere Frömmigkeit, unser Glaube gehört dorthin, wo Menschen ihn sehen können. Das Ganze hat nur ein einziges Ziel. Wir weisen weg von uns selbst, habe ich in meiner letzten Predigt schon gesagt, damit Menschen, die unseren Glauben sehen, auf den hingewiesen werden, an den wir glauben. Auf Gott. Sie sollen ihn loben, ihn ehren und ihn preisen können. Das ist das einzige Ziel. Aber gehen wir zurück zur Feuerstelle. Ist nicht faszinierend, was Jesus hier für seine Jünger tut? Schon die Worte, mit denen er seine Jünger anspricht, die haben so ein bisschen das Potenzial, so Herzen zu erwärmen, wenn man es denn zulässt. Er fängt an, Kinder, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ich weiß nicht, ob ihr euch die Szene so ein bisschen vorstellen könnt, dort am See Genezareth in der Morgendämmerung. Da fahren die Jünger auf Jesus zu. Jesus weiß wohl, wen er vor sich hat. Und die Jünger, ich glaube, die haben nicht wirklich gut ausgesehen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Nacht auf diese Weise durchgemacht hat. Also ich habe schon Nächte im Gebet verbracht. Aber selbst da sah ich am Morgen, anderen Morgen nicht wirklich gut aus. Auf jeden Fall waren die nicht mehr so frisch wie am Vorabend. Und bei den Jüngern, da kam ja noch dazu, dass sie ja sowas von erfolglos waren in dieser Nacht. Jesus ist hier dem puren Elend begegnet. Und vermutlich hat er deshalb auch in dem Moment nicht so auf ihren Unglauben geschaut. Hat sich nicht darum geschert, dass sie eben nicht damit gerechnet haben, dass sie ihn jemals wiedersehen können. All das hätte Jesus ja ansprechen können, hätte sie damit ein bisschen pieksen können, hat aber nicht gemacht. Er hat nur diese abgeschafften Männer gesehen in diesem Moment und spricht sie an. Kinder? Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Bericht geht, aber für mich hat dieser Bericht im 21. Kapitel des Johannes-Evangeliums nur ein einziges Thema und das ist Liebe. Pure Liebe. Es ist einfach ein von Herzen kommendes Erbarmen Jesu mit diesen durchgefrorenen und abgeschafften Männern. Und die hatten nach dieser Nacht ganz bestimmt einen Bärenhunger. Das glaube ich. Und der musste auf jeden Fall gestillt werden. Aber nicht bevor Jesus ihnen nochmal ein Erfolgserlebnis mitgibt. Er sagt zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Das Wort rechts, das hat in unseren Tagen keine so gute Bedeutung, wird mit vielen negativen Dingen wahrgenommen, aber dieses Wörtchen rechts gibt es auch im Sinne von richtig. Sie sollten das Netz auf der rechten, also auf der richtigen Seite auswerfen. Und die richtige Seite ist immer die, die uns unser Herr Jesus vorgibt. Und dabei ist jetzt völlig egal, ob das links oder rechts ist, wenn man so in eine Bewegungsrichtung schaut. Völlig egal, für uns als Nachfolger Jesus ist wichtig, dass die Richtung stimmt, dass die Richtung richtig ist. Denn nur dann wird das Lebensboot so voll, dass man es kaum mehr an Land bringt. Das ist ein echt schönes Bild für den Segen, den Jesus für seine Kinder bereit hat. Wir sehen, dass es bei den Jüngern allerdings nicht automatisch kommt, also das ist kein Automatensegen, ja, du wirfst oben ein paar Euro rein und unten kommt so ein Kahn voll mit Fischen raus, So ganz bestimmt nicht. Die hatten eine Nacht lang vergeblich gefischt. Das ist ein Faktum, für den es dann keine Erklärungsversuche mehr gab. Keine Ausflüchte, warum es nicht geklappt hat, warum sie nicht geglaubt haben, warum sie gezweifelt haben und so weiter und so fort. Und das alles in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht genau, wie viele Menschen sich damals da am Ufer getummelt haben. War ja Morgendämmerung, da geht das Geschäft der Fischer von damals ja erst richtig los. Dort an diesem Ufer erhalten die Jünger von Jesus ein paar Lektionen für ihr Leben. Liebe mitten im Frust des Lebens. Übergroße Fülle inmitten von Erfolglosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Erbarmen und Fürsorge inmitten von Schwachheit und Hunger. Und das alles in der Öffentlichkeit. Also ich nehme für mich aus dieser Geschichte den Hinweis mit, dass ich als Nachfolger Jesu einfach echt sein darf. Wenn etwas nicht klappt, dann muss ich das nicht verheimlichen. Wenn ich nicht oder vielleicht noch nicht konfliktfähig bin, dann kann ich das zugeben. Wenn ich mich mit anderen Menschen vielleicht ein bisschen schwer tue, dann kann ich dazu stehen. Wenn ich noch nicht so viel weiß vom Leben mit Jesus und denke, man, das sind andere, so die anderen können die Bibel ganz auswendig und ich weiß nicht mal einen Vers, kein Problem, ich kann das sagen. Wenn ich in finanziellen Angelegenheiten vielleicht eine bisschen spannende Zeit durchmache, darf ich das zugeben. Es geht einfach darum, dass wir als Glieder des einen Leibes Jesu, der Gemeinde Jesu, einander nichts vormachen. Und naja, sind wir doch mal ehrlich, die anderen merken das doch sowieso, was so los ist. Erst recht, wenn sich da so ein paar sensible Menschen unter den anderen Nachfolgern befinden. Die spüren das sofort, dass irgendwas nicht passt, dass irgendwas nicht stimmt. Und auch meine Nachbarn merken es doch, wenn ich so regelmäßig so eine emotionale Rakete in meinem Wohnzimmer zünde. So dick ist keine Wand, dass es dem Nachbarn lange Zeit verborgen bleibt. Und wenn es dann gescheppert hat und man kurz danach mit einem Lächeln aus dem Haus geht, so süffisant, als wäre nichts geschehen. Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist für andere Menschen so authentisch, wie wenn ein blinder Mensch zu dir sagt, ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen. Glaubt dir kein Mensch. Also es geht sicher nicht darum, dass wir Christen allen Menschen jedes Teil unseres Lebens ans Bein binden. So ganz bestimmt nicht. Bei Jesus höre ich aber heraus, dass mein Glaube ganz bestimmt in die Öffentlichkeit gehört, weil, und das ist das Wichtige, weil damit auch die Liebe Jesu in die Öffentlichkeit kommt. Und das ist heute wichtiger denn je, und da brauchen wir nicht zuerst in die Ukraine schauen, wo schrecklicher Krieg stattfindet, oder nach Israel, wo gerade wirklich Schreckliches passiert, oder an manch andere Kriegs- und Terrorschauplätze. Auch in unserem Land ist manchmal buchstäblich der Teufel los. Das wird manchmal von all dem Unfrieden in anderen Ländern einfach überdeckt. Wir brauchen wieder die Liebe Jesu in unserem Land, davon bin ich überzeugt. Und jetzt kommt die spannende Frage, wer hat diese Liebe quasi gepachtet? Wir müssen nur noch mal genau auf diese Feuerstelle schauen, auf der Jesus Christus ein nahrhaftes Frühstück für seine Jünger zubereitet hat, für seine Kinder, wie er sie liebevoll nennt. Ich finde es so klasse. Ja, dort ist die Liebe zu finden. Und heute ist sie bei seinen Nachfolgern zu finden. Jesus hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und damit hat er sie praktisch die Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Und was kann passieren dort? Nicht für euch behalten, sondern von da aus kann sie weiterfließen zu anderen Menschen. Das finde ich wirklich schön. Und ein praktisches Beispiel dazu finden wir auch in diesem 21. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich glaube nicht, dass es als so eine Art Beispiel halt aufgeschrieben oder überliefert worden ist. Ich denke, es ist von Jesus ein super schöner Tipp, wie wir als Menschen miteinander umgehen möchten. Und damit komme ich zum Ende. Jesus nimmt sich Petrus beiseite. Und das vor allen anderen Jüngern. Also auch bei Jesus gibt es keine Geheimniskrämereien. Auf der anderen Seite wussten die Jünger ja sowieso, was dort im Innenhof des Hohepriesters damals passiert ist, also vor ein paar Tagen. Dort, wo Petrus so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Mann kenne. Also Wahnsinn, er wollte absolut kein Schüler dieses Rabbis sein. Und dann geht Jesus an ihm vorbei, als er abgeführt wird zur Kreuzigung, schaut ihm genau in die Augen, tief in die Augen. Und Petrus weiß dann, was er jetzt gerade gemacht hat und was er gesagt hat. Er hat seinen Lehrer verraten. Ja, viel mehr noch. Er hat seinen Freund verraten. Was muss das für ihn gewesen sein? So, und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo diese Sache aufgearbeitet werden soll. Und zwar in der Öffentlichkeit. Petrus hat ja ihn auch öffentlich verraten. Und jetzt soll die Sache zumindest im Kreis der Jünger wieder in Ordnung kommen. Jesus fragt ihn ganz bescheiden: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber als diese alle? Das war ja das, was Petrus gesagt hat, ne? Herr Jesus, wenn sie dich alle verraten, ich niemals, niemals, werde ich niemals tun. Und jetzt diese Frage: Hast du mich lieber als diese alle? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber Jesus fragt ihn noch ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt noch ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Ich habe mich gefragt, was das wohl mit uns gemacht hätte. Wenn jemand von uns auf diese Weise gefragt worden wäre. Also diese Frage an sich ist was Normales. Die wird vielleicht tausende Mal in dieser Welt gestellt, jeden Tag. Hast du mich lieb? Fragt eine oder einer den anderen. Das ist sicher nichts Außergewöhnliches. Aber hier wird sie von demjenigen gestellt, Entschuldigung, von demjenigen gestellt, der verraten wurde. Und sie wird an denjenigen gerichtet, der ihn verraten hat. Das hat eine ganz andere Qualität. Als ich diese Szene auf mich wirken ließ, da hat mir jede dieser Fragen immer so einen Stich ins Herz gesetzt. Als würde Jesus bei jeder Frage, bei diesem Petrus, nochmal tiefer greifen, nochmal tiefer, nochmal tiefer. Aber als ich dann näher hingeschaut habe, habe ich gemerkt, darum geht's gar nicht. Jesus geht's nicht darum. Ich glaube, dass Jesus uns durch dieses Gespräch darauf hinweisen möchte, dass wir als Nachfolger Jesu in geordneten Verhältnissen leben sollen. Wir sollen die Dinge nicht auch einfach so laufen lassen, bis irgendwann mal Gras drüber gewachsen ist über die eine oder andere Sache. Das soll so nicht sein, weil es funktioniert eh nicht. Irgendwann bricht die Grasnarbe auf, weil ich kann ja gar nicht dick genug sein, dass sie was hält. Und es soll vor der Öffentlichkeit klar sein, wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die nicht gut sind, die vielleicht sogar schlecht gelaufen sind, dann bringen wir diese Dinge wieder in Ordnung vor Gott und wenn es sein muss, auch vor den Menschen. Das ist wichtig. Und dazu gehört tiefe Echtheit und Geborgenheit in Jesus. Wenn wir nicht mehr so auf unseren Ruf bedacht sind, nicht mehr so darauf bedacht sind, was alle anderen Menschen so über uns denken, sondern vielmehr auf Echtheit, auf eine gute Beziehung zu Gott und zu den Menschen, dann zeigt sich diese Liebe durch uns. Und andere Menschen werden auch wieder auf Gott aufmerksam werden, weil sie sagen, das ist ja nichts Normales, so wie der lebt. Oder die. Wir unterscheiden uns als Christen doch nicht vor anderen Menschen dadurch, dass wir vollkommen sind oder dass wir eine weiße Weste haben, sondern wir unterscheiden uns dadurch, dass wir in Liebe mit den Menschen umgehen, dass wir sie so sehen, wie sie sind, dass wir Güte und Erbarmen füreinander haben. Jesus hat es uns vorgemacht, dort in den frühen Morgenstunden am See Genezareth. Er hat uns nicht nur durch seinen Tod und seine Auferstehung gezeigt, wie schön und wie wunderbar die Liebe ist und seine Liebe ist, sondern er hat es uns auch durch sein Leben gezeigt. Und er hat uns versprochen, wenn ich gehe, und er ist jetzt gegangen, ne? Wenn ich gehe, dann seid ihr dazu in der Lage, das zu tun, was ich getan habe und noch mehr. Das hat er uns versprochen. Also wenn es uns wirklich wichtig ist, dass Menschen wieder wissen, warum Ostern gefeiert wird, dann lass dir heute von Jesus sagen: Ich liebe dich, mein Kind. Ich liebe dich, mein Kind. Sei, wer du bist. Und leb vollkommene Liebe in Beziehung zu anderen Menschen. Du kannst es, ich hab's dir gegeben. Und dann werden Menschen mich wieder preisen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein wunderschönes und ein liebevolles Osterfest. Amen.